Ballhawks.
Hey, I'm just here, so I won't get fined.
Hey und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des offiziellen Podcasts der German Seahawkers.
So y'all can sit here and ask me all the questions y'all want to. I'm going to answer with the same answer, so y'all can shoot if y'all please.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich euch kurz vor dem Super Bowl noch eine letzte Folge Ballhawks präsentieren kann. Das ist eine super, super Sonderfolge sogar diesmal. Ich habe nämlich heute niemanden dabei, sondern habe mir einfach mal den Spaß gemacht und ein bisschen bei uns im Archiv gewühlt. Ihr habt das sicherlich in den letzten Tagen auch schon mal auf Social Media oder auf anderen Plattformen gesehen, dass vor der Saison ganz viele die Seahawks ja viel schlechter eingeschätzt haben, als sie tatsächlich dann abgeschnitten haben. Eigentlich kaum ein Experte oder Analyst uns vor der Saison Richtung Super Bowl hat gehen sehen. Und ehrlicherweise ging das auch uns in der Podcast-Redaktion so. Was habe ich also gemacht? Ohne das Wissen meiner Podcast-Kollegen habe ich nochmal in die alten Folgen reingehört und euch ein paar Sachen rausgeschnitten, die ich euch dann später hier präsentieren werde. Ich hoffe, dass ihr das als Hype wahrnehmt und als Freude darüber, dass es dann doch ganz anders gekommen ist. Bevor wir uns das allerdings anhören, kommen wir erstmal nochmal zu den Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Ja, und in den Seahawks-News gibt es eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig viel neue Informationen. Wir hatten ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass Nick Emanrory sich zum Glück nicht schwerer verletzt hat und sehr wahrscheinlich spielen kann. Das hat sich jetzt über die letzten Tage bestätigt. Er hat zwar am Donnerstag nicht trainiert, aber dafür am Freitag sogar voll trainiert. Am Freitag gab es bei den Seahawks im Endeffekt nur noch zwei Spieler, nämlich Josh Jones, Left Tackle, und Robbie Oost, unser Fullback, die eingeschränkt trainieren mussten. Und nur bei Robbie Oost ist es so, dass er für das Spiel questionable ist. Es sieht also so aus, als könnten die Seahawks mit fast voller Manpower am heutigen Abend das Spiel gestalten. Bei den New England Patriots ist es so, dass am Freitag dann auch erstmals alle Spieler trainiert haben. Eingeschränkt trainiert haben dann noch Robert Spillane und Harold Landry. Die habt ihr aus den letzten Folgen auch sicherlich noch im Ohr. Die beiden sind als questionable markiert für das Spiel, sowie auch Joshua Farmer, Defensive Tackle. Der ist auch questionable markiert, hat aber auch voll trainiert. Wir können jetzt eigentlich mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich alle drei spielen werden. Und bei den Seahawks können wir eigentlich auch davon ausgehen, dass Robbie Oost spielen kann. Ja, und dann können wir jetzt kommen zum Thema der Woche.
Touchdown, Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
So, und jetzt wieder versprochen, kommen wir also zu den Prognosen, die wir selbst vor der Saison gestellt haben. Beginnen möchte ich mit der Folge, die wir veröffentlicht haben nach dem Trade, bei dem Geno Smith uns verlassen hat. Da haben Dominik und ich darüber gesprochen, was denn jetzt vermutlich wohl in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren bei den Seahawks passieren wird. Auf jeden Fall ein gutes Stück nochmal zu hören, wie unsere Stimmung damals so war.
Ja, also lass uns vielleicht bevor wir jetzt auf einzelne Namen nochmal eingehen, vielleicht nochmal auf die grundsätzlichen Optionen gehen. Das würde mich nämlich noch eher mal interessieren, was du da auch von hältst, weil du natürlich jetzt in einer Situation bist, in der du prinzipiell, glaube ich, zwei Wege gehen kannst. Das eine wäre der eher softe Rebuild und das andere wäre der eher harte Rebuild. Der eher softe Rebuild wäre, wenn man sich jetzt einen Quarterback in einer höheren Preisklasse an Land zieht, der auch sofort mehr oder weniger funktioniert, bei dem man vermutlich wieder eine, keine Ahnung, 9-8-Saison spielt oder von mir aus auch eine 10-7-Saison, dann vielleicht in den Playoffs landet, je nachdem, wie gut halt die anderen Teams so um einen rum sind und weiter, wie auch die letzten 10 Jahre, im Endeffekt versucht, das Team langfristig zu verbessern durch gute Drafts, durch clevere Free Agent Signings, ja, durch einfach smartes General Management, würde ich mal sagen. Das ist so die eine Option. Und die andere Option, der harte Rebuild, wäre aus meiner Sicht akzeptieren, dass man die nächsten 2-3 Jahre nicht in den Playoffs spielen wird, dass man ältere Spieler, die auf höheren Verträgen sitzen, los wird und in die jüngeren Spieler investiert, mit denen man auch in 3-4 Jahren noch erfolgreich sein kann, also das Kapital da reinsteckt und durch das schlechte Abschneiden der Saison, was dann daraus folgen würde, tendenziell höher pickt, um dort bessere Starspieler an Land zu bekommen. Ich würde es jetzt mal so zusammenfassen. Siehst du das auch so und was wäre dein bevorzugter Weg, den du gehen würdest?
Was erstmal, ich finde, das ist super zusammengefasst. Das sind wirklich die zwei Wege im Endeffekt. Und für mich persönlich ist der Zug abgefahren, dass wir einen soften Rebuild machen. Also wir waren an einem Punkt, wo jetzt meiner Meinung nach, und ich glaube der Meinung vieler Seahawks-Fans, auch vieler Experten, einfach nicht so viele Puzzlestücke, sage ich mal, gefehlt haben, damit man wirklich weit in den Playoffs kommen kann. Also für mich ist der Zug persönlich ein bisschen abgefahren, dass wir jetzt sagen, okay, wir holen uns jetzt einen teuren Quarterback und machen ein paar kleinere Adaptionen und dann kommen wir schon irgendwann in die Playoffs. Da habe ich ehrlich gesagt lieber jetzt, dass wir wirklich sagen, wir bauen dieses Team um und schauen, dass wir in 2-3 Jahren halt dann voll angreifen können, weil ich bin happy, dass die Seahawks nie eine wirklich schlechte Saison hatten, seit ich weiß nicht wie langer Zeit. Aber irgendwie auch ein bisschen frustrierend die letzten Jahre über, dass man das Gefühl hat, okay, es wird nächstes Jahr nicht viel besser werden, aber auch in diesem einen Jahr werden wir nicht den Super Bowl holen. Also ich glaube, uns war ja zum Beispiel Anfang letzter Saison war uns allen eigentlich bewusst, dass die Seahawks nicht in den Super Bowl kommen werden mit dem Kader. Dass aber vielleicht nicht so viel fehlen wird. Und jetzt frage ich mich ja, also Gino weggeben, jetzt dann vielleicht DK weggeben, sind das die Moves, mit denen wir dann ja so bald in den Super Bowl kommen werden? Außer wir bauen das Team halt ganz um. Aber McDonald, glaube ich, wäre theoretisch bereit für sowas. Also ich schätze den so ein, dass da ohne Rücksicht auf Verluste dann doch gnadenlos ausgesiebt wird in dem Team.
Dann kam die Free Agency und in der Free Agency haben wir dann Sam Darnold verpflichtet. Und Max und Henry, ja, was soll ich sagen, sind nicht so ganz überzeugt von der Idee, Sam Darnold zu holen. Auch das könnt ihr euch jetzt nochmal anhören.
Gut, dann kommen wir zu den Zugängen und müssen dann natürlich zuallererst über Sam Darnold sprechen. Ich muss sagen, zu Beginn war ich echt, also als das Gerücht umging, ne, gerade nach dem Geno-Trade, die Seahawks jetzt Frontrunner für Sam Darnold, ich hatte überhaupt keinen Bock. Gar nicht so auf inhaltlicher Leistungsebene, sondern wirklich auf so einer rein Vibe-based Ebene, war das bei mir wirklich so, boah, nee, jetzt ne, nicht Sam Darnold. Absolute Minus-Aura von Gino zu Sam Darnold. Auch auf einer Leistungsebene, also Darnold hatte jetzt eine gute Saison bei den Vikings in doch recht guten Umständen und man muss dazu sagen, zum Ende hin wurde es dann auch deutlich schwächer, also gerade in den Playoffs sah das dann ziemlich mies aus, was Darnold abgeliefert hat, nach einer überraschend guten Regular Season. Aber es hat auf jeden Fall gereicht, um jetzt abzukassieren. 3 Jahre um die 100 Millionen bekommt er, also so vom Gesamtvolumen ungefähr mit dem Vertrag von Baker Mayfield vergleichbar, der damals bei den Bucks unterschrieben hat. Zu dem Vertrag sagen wir gleich nochmal ausführlich was. Henry hat sich da ein bisschen schlau gemacht, aber vielleicht erstmal deine Instant-Reaktion und wie du vielleicht mittlerweile drüber denkst zur Verpflichtung von Sam Darnold.
Ja, also ich habe eigentlich auch, als ich die ersten Berichte gelesen habe, gedacht, dass ich ja erstmal kein Fan davon bin und bin es jetzt immer noch nicht so richtig. Also ich konnte mich noch nicht so wirklich damit anfreunden. Also Sam Darnold war wahrscheinlich die beste Quarterback-Option auf dem Markt. Wenn man sich so die Alternativen anschaut und Aaron Rodgers, den würde ich jetzt mal, ich glaube nicht, dass der wirklich ernsthaft in Betracht gezogen wurde. Er hat letztes Jahr in wirklich in guten Umständen gespielt, mit einem hervorragenden Playcaller und mit einem elitären Receiving Core. Er kommt jetzt in eine ganz andere Situation mit einem relativ unerfahrenen Playcaller, mit einem Downgrade was die Offensive Line angeht, zumindest Stand jetzt. Und es sieht auch eher nach einem Downgrade aus, wenn es so weitergeht. Ja, weiß ich nicht. Also für den Preis, ich find's ja nicht unbedingt die beste Möglichkeit. Also das ist ja dann auch irgendwo eine Philosophiefrage, ob man sich Sam Darnold holt oder, sage ich mal, einen Justin Fields.
Der auch überraschend teuer war, finde ich zumindest.
Überraschend teuer, aber ein bisschen billiger zumindest war. Aber ich glaube, die Seahawks haben dann eher auf den Floor von Sam Darnold setzen wollen, als auf die Upside von Justin Fields. Und sie sehen Sam Darnold, glaube ich, auch eher erstmal als Platzhalter auf dieser Quarterback-Position, der ihnen einen gewissen Floor beibehalten kann. Allerdings kann das eben auch in die Hose gehen, weil er, ja, wenn er in ähnlichen Umständen spielen muss wie Geno Smith in der vergangenen Saison, wenn das ungefähr, ja, wenn sich das, was wir uns nicht wünschen, aber wenn das ungefähr ja, sich so transferiert auf die kommenden Saison, kein wirkliches Run-Game, viele Instant Pressures, dass er da, glaube ich, große Probleme bekommen wird und dass wir dann da auch ja wahrscheinlich sehen werden, ja, was Geno Smith überhaupt aus diesen miserablen Umständen im vergangenen Jahr gemacht hat, weil Sam Darnold für mich ein Quarterback ist, der ja in guten Umständen funktionieren kann, vielleicht sogar als Game Manager, sage ich jetzt mal, in wirklich perfekten Umständen, in genau diesem Scheme, vielleicht sogar auf einem vergleichbaren oder sogar einen Ticken besseren Level, was die Effizienz der Offense angeht, performen kann als Geno Smith. Aber wir müssen uns da eigentlich nichts vormachen und ja, in Betracht ziehen, dass diese Umstände einfach unrealistisch sind für die nächste Saison in Seattle. Und ja, Sam Darnold, glaube ich, nach Expected Points pro Play in diesen, ja, aus unserer Sicht besseren Umständen in Minnesota nach Expected Points pro Play, ich glaube, die Nummer 14 oder Nummer 15 war. Ich will mir nicht ausmalen, wie das in Seattle aussehen kann. Also ich rechne da offensiv mit einem wirklich schwächeren Output. Ich denke, du auch. Und ja, was mich so ein bisschen tröstet, ist zumindest die Vertragsstruktur, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen.
Mitten in der Offseason hatten wir dann eine Folge mit Kevin Müller, dem Seahawks-Botschafter und Fußballer, der auch nochmal so ein bisschen darüber gesprochen hat, was er denn denkt, wo die Reise hingeht mit den Seahawks in den nächsten Jahren. Auch das sehr hörenswert.
Perfekt, dann natürlich abschließend die Frage, wie beenden die Seahawks die Saison? Was meinst du, wie weit kommen sie? Kommen sie in die Playoffs oder wie wird der Record am Ende der Saison sein?
Also es wird definitiv einer über 500 sein. Also es wird definitiv eine Winning Season sein. Das glaube ich schon, dass sie sich gerade auch in der eigenen Division, glaube ich, deutlich. Ob es ein Division Win wird, weiß ich nicht. Aber sie werden auf jeden Fall Erster oder Zweiter. Definitiv möchte ich meine Hand für vorsichtig ins Feuer legen, zumindest mal. Ja, und dann, also wenn man ehrlich ist. Wenn wir es in die Playoffs schaffen, ist es schon ein großer Schritt für dieses Jahr, glaube ich. Weil ich glaube, dass es ein sehr, sehr junges Team ist, mit wahnsinnig viel Potenzial, was aber definitiv noch ein oder zwei Jahre braucht, um wirklich zu sagen, halt, man geht auch tief in die Playoffs rein. Ja, und ich glaube auch gerade, wenn man auf die andere Seite rüberschaut, in die AFC, die ja wirklich zurzeit auch Teams hat, die in ihrer Prime zurzeit auch spielen gefühlt. Egal, ob es Buffalo ist, KC sowieso. Aber das sind halt alles Mannschaften, wo du das Gefühl hast, Cincinnati, wo du das Gefühl hast, boah, irgendwie von denen könnte es jeder halt irgendwie schaffen halt auch. Und deswegen, klar, hoffe ich, wie immer, eigentlich auf eine Playoff-Teilnahme, weil ich glaube, dass auch so für so ein junges Team das auch gut ist. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es ein tiefer Lauf wird dann in den Playoffs dann selber und ja. Aber ich lasse mich natürlich auch vor allem da, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren.
Das wollen wir hoffen, aber ich meine, Playoffs wären natürlich schon mal ein guter Start und Winning Season sowieso. Man hat ja den Eindruck, dass sie Mike McDonald den 6-Jahres-Vertrag auch nicht ganz umsonst
gegeben haben, sondern dass da auch eine langfristige Idee hintersteckte und nicht wie in anderen Teams dann diese Hire-and-Fire-Mentalität sehr schnell irgendwie so zum Tragen kommt und Coaches wieder schnell weg sind. Deswegen bin ich da guter Dinge, dass wir da vielleicht auch langfristig gut aufgestellt sind.
Ja, muss man ja auch sagen, aus der Vergangenheit heraus, ne, egal ob es mit Mike Holmgren ist oder mit Pete Carroll jetzt gewesen ist, die Seahawks waren ja wirklich auch eine Franchise oder sind eine Franchise, die ja an Kontinuität auch interessiert sind, ne, und nicht an diesem schnellen High-End-Erfolg. Klar, was manchmal als Fan, wo du dich als Fan natürlich schon manchmal fragst, boah, ein bisschen mehr darf es vielleicht schon sein, aber trotzdem auf Kontinuität und auf lange Sicht gesehen, glaube ich, gehen sie schon einen sehr, sehr guten und auch den richtigen Weg. Und die Menschen, egal ob in Seattle, in Amerika oder auch hier in Deutschland, die tragen es auch einfach mit. Weil ich glaube, man sieht schon, dass sich was entwickelt, dass viele interessante Spieler dabei sind. Und deswegen gehen wir alle zusammen diesen Weg bedingungslos gerne mit.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Und diese Kontinuität, die hat natürlich auch was Beruhigendes, einfach immer zu wissen, dass man wenigstens nicht ganz schlecht ist. Anders jetzt als zum Beispiel, keine Ahnung, okay, die Eagles sind immer so das Beispiel für, die haben 2 Super Bowls gewonnen, haben aber auch mal eine Saison auf Platz 3 beendet, auf dem drittletzten Platz beendet, ja, so ungefähr. Und die 49ers, die recht häufig im Super Bowl dabei waren, die nicht gewonnen haben, aber auch mal eben an Nummer 3 gepickt haben. Mir persönlich ist da auch die Stabilität lieber. Aber gut, das wollen wir hoffen, dass es langfristig bergauf geht.
Definitiv.
Ja, und dann kam die Preseason, in der die Seahawks dann doch schon ein bisschen besser aussahen, als wir alle gedacht haben. Da hat zuerst Max zusammen mit Dominik eine Preview von der Offense für die Saison aufgenommen. Auch hier hört gerne nochmal rein.
Gut, so viel zur Offensive Line und damit haben wir alle Positionsgruppen einmal durchgesprochen. Jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen ein Fazit ziehen. Ich würde sagen, man kann insgesamt auf jeden Fall sehen, dass die Offense verändert wirkt, also beweglicher, variabler, mehr Formation Shifts, mehr Pre-Snap Motion und gerade natürlich das Outside-Zone-Run-Game, aber auch das Pass-Game, was daraus eben resultiert, sind definitiv Dinge, die sich verändert haben und die aktuell auch noch gut laufen. Also der Einfluss von Clint Kubiak ist da auf jeden Fall sichtbar. Personaltiefe, finde ich, hat zugenommen. Also man ist gerade in der Offensive Line tiefer aufgestellt. Und ja, die Rückkehr des Fullbacks ist natürlich auch ein großes Ding. Viele Läufe auch aus der I-Formation, was ja auch fast so ein bisschen, ja, noch nicht ausgestorben war, aber was zumindest nicht mehr allzu oft in der Liga vorgekommen ist. Erlebt jetzt auch eine kleine Renaissance. Also ja, viele Dinge, die man jetzt bis jetzt in der Preseason beobachten konnte und ich bin sehr gespannt, wie sich das dann in der Regular Season umsetzt. Hast du noch Punkte, die dir aufgefallen sind oder so ein abschließendes Fazit, wie du die bisherigen Entwicklungen bewerten würdest?
Ich kann das nur unterstreichen, auch die personelle Tiefe sehe ich, vor allem Kubiak ist, also das heißt, Kubiak ist immer, ich glaube, wenn wir jetzt von Kubiak reden, ist es immer stellvertretend einfach für das System, das gerade in der Offense vorherrscht, für alle Coaches, die auch jetzt geholt wurden, weil wenn so ein neuer Coordinator kommt, wird ja oft vieles umgestellt. Das ist ja nicht nur der OC, der da neu ist. Das sind ja viele Position-Coaches, die da viel Arbeit reinstecken und viel machen. Man sieht einfach die Auswirkungen. Es schaut alles aus, hätte es ein System. Es wäre alles sehr gut abgestimmt bereits. Und ich denke mir, weil wir vorher noch darüber geredet haben, es fehlen so die tiefen Pässe und so. Ich denke mir, umgekehrt, klar, wir werden es brauchen. Also ganz ohne wirst du nicht auskommen. Aber ich glaube, in einer NFL von wo Mahomes und dann Josh Allen und dann Burrow, wo das so die Gesichter der NFL sind, die Franchise-Quarterback schlechthin, ist es auch mal gar nicht so schlecht, ein bisschen eine andere Offense zu spielen. Also viele Defenses stellen sich ja eben genau auf diese Deep Balls ein und wollen eben genau die verteidigen. Und wenn die Seahawks da vielleicht ein bisschen was anderes bieten, ist nur ein Gedankengang, der mir auch noch jetzt gekommen ist. Es ist eine andere Offense. Es ist auf jeden Fall eine Offense, die, denke ich, länger am Feld sein wird als die letzten Jahre über. Also es ist wirklich konstante Drives, weil einfach das System dahinter ist. War, glaube ich, als Seahawks-Fan für viele sehr frustrierend, immer diese schnellen Free-and-Outs, die wir häufig hatten und einmal ein, sage ich, ein Drive, der über das ganze Feld geht und der nächste ist dann wieder irgendwie ein Run für Minus, Yards, Incompletion vom Feld. Ich denke, mit dem System, das wir jetzt haben, sollten wir konstantere Drives sein, die im Endeffekt auch der Defense in die Karten spielen, dass die nicht die ganze Zeit im Feld stehen muss und einfach allgemein etwas ausgeglichener. Und deswegen, es ist die Preseason, es ist, wir nehmen es jetzt auf nach dem zweiten Preseason-Spiel, aber ich bin doch optimistisch, einfach overall von der Offense, ja, jetzt ganz unabhängig auch von einzelnen Spielern, sondern von der gesamten Offense.
Ja. Ja, ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, vorsichtiger Optimismus ist das, was gerade so ein bisschen vorherrscht im gesamten Seahawks-Fanlager. Man will auf der einen Seite natürlich so ein Preseason oder zwei Preseason-Spiele nicht überbewerten, aber auf der anderen Seite sind es natürlich schon, ich sag mal, Dinge, die sich gut übertragen lassen in auch Spiele der Regular Season, weil es halt was ist, was am System liegt. Das sind jetzt nicht einzelne Spieler, die irgendwie auf einmal ausbrechen, sondern es sind systematische Verbesserungen im Blocking und in der Spielstruktur. Von daher ist es, glaube ich, angemessen, da zumindest ein bisschen mit mehr Vorfreude in die Saison zu gehen, als ich sie zumindest vor den beiden Spielen hatte. Ich bin ja hier eh der Pessimist vom Dienst. Von daher war ich durch die ganze Gino und Darnold-Situation jetzt nicht besonders voller Vorfreude auf die neue Saison. Aber ja, so diese Spiele, die Eindrücke, die man bis jetzt gewonnen hat, haben es zumindest ein bisschen verbessert. Darum bin ich jetzt auch wieder bereit, enttäuscht zu werden. Ich glaube, das sind hervorragende Voraussetzungen für die Regular Season, ja.
Also ich finde, das klang auf jeden Fall schon deutlich optimistischer als noch zu Beginn der Saison oder zu Beginn der Offseason, das besser zu sagen. Genau, und dieselbe Folge haben wir dann, oder haben Henry und Dominik dann nochmal aufgenommen. Da ging es dann um die Defense. Und auch hier könnt ihr euch nochmal anhören, was so unsere Vermutungen vor der Saison waren.
Ich will jetzt mal auf eine Expected Points pro Play Platzierung für 2025 festnageln. Wo deiner Prognose nach stehen die Seahawks am Ende? Auf welchem Platz?
Wo waren wir letztes Jahr nochmal? Platz 10. Boah, da hast du mich jetzt wirklich. Ich sage, wir machen ein bisschen einen Sprung, nicht ganz so optimistisch vielleicht, dass ich jetzt sage Top 3. Ich sage, wir sind auf der 7.
Okay, ich gehe mal auf 3.
Okay.
Aber wie gesagt, das von meiner Seite vielleicht noch dazu, ein kleines Fazit. Das ist immer so schwierig, also es ist viel schwieriger zu prognostizieren als Offense generell, weil Defense von viel mehr Variablen abhängt als der einen großen Quarterback-Variable und neben Verletzungen gibt es da auch noch weitere Fragezeichen wie jene, was ist, wenn ein Spieler wie einfach jetzt Ernest Jones ausfällt. Wir haben die Seahawks Defense einfach auch gesehen ohne ihn im letzten Jahr, das wirklich das Gelbe vom Ei. Ich glaube nicht, dass es, also da vertraue ich Mike Donald zu stark, dass selbst wenn ein Ernest Jones ausfällt, dass es dann eine Vollkatastrophe auf einmal wird. Und ich glaube nicht, dass seine Defense so stark an einer einzigen Personalie hängt, vor allem, weil ich jetzt auch Ernest Jones nicht als irgendwie Elite-Linebacker sehe, sondern als guten Linebacker einfach. Aber es gibt da gerade auf Linebacker einfach wirklich valide Fragezeichen, weshalb ich die Seahawks auch jetzt nicht als irgendwie die beste der kommenden Saison prognostizieren würde. Aber wie gesagt, zum ersten Mal seit, ich weiß es nicht, zum ersten Mal seit fast 10 Jahren kann man die Seahawks wieder zu den besten Defenses der kommenden Saison prognostizieren. Das finde ich ja irgendwie einfach geil, muss ich sagen.
Und dann hoffen wir einfach nur, dass das halbwegs also aufgeht und wir nicht den
Wert. Und der Pete Carroll in den letzten so 6-7 Jahren haben wir ja nie vor der Saison gesagt, dass wir die Seahawks als Top 5 Defense potenziell sehen, oder?
Ja, es stimmt schon. Ich glaube, der Pessimismus war in den letzten Jahren einfach viel größer und jetzt ist der Optimismus halt da. Der
Donald-Effekt ist da schon wirklich schon, muss man sagen.
Ich finde die Fanbrille
ein bisschen gefixt.
Ja, total. Also das auf jeden Fall. Ich finde halt die Fanbrille so interessant in diesen Fällen, weil irgendwie tendiert man manchmal total optimistisch zu sein und zu sagen, ja, der und der Spieler ist doch super und gehört zu den Besten und dieses und jenes. Und manchmal, wie man vielleicht raushört, wenn wir das analysieren, egal ob jetzt Offense oder Defense, gibt es diese Punkte, wo man dann auch manchmal als Fan dazu tendiert, einfach vielleicht pessimistischer zu sein als andere NFL-Fans. Also wo ein kleiner 49ers-Fan sagt, oh ja, Ernest Jones, vielleicht gehört er doch noch weiter vorgerankt, ja. Der hat vielleicht Respekt und wir sind dann so, es variiert ja so immer ein bisschen. So diese Fanbrille abzulegen ist immer sehr schwierig und deswegen tue ich mir immer so schwer, habe ich ein gutes Gefühl mit der Defense oder wird es tatsächlich so sein, als Gesamtes jetzt gesehen?
Und das Allerschönste ist, heute stehen die Seahawks im Super Bowl. Damit hat vor der Saison, wie gesagt, fast niemand gerechnet. Wir im tiefsten Herzen als Fans natürlich immer darauf gehofft. Es ist tatsächlich Realität geworden. Das freut uns alle sehr. Ich wünsche euch allen ein super schönes, spannendes Spiel. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen. Und hoffe, dass ihr genauso gehypt wie ich jetzt in den Abend reingeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und verabschiede mich diesmal alleine mit einem Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.